Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Anne Schneider-Wendt
und Yves Guillain. Und wir verwandeln uns heute im Laufe dieser Folge. Denn heute geht es um einen der Masterplots aus dem Buch, dessen Titel ich gar nicht kenne.
2020 Masterplots and How to Build Them.
Genau.
Es gibt bestimmt auch einen deutschen Titel.
Hat es denn auch einen Autor oder eine Autorin?
Ich habe das Buch tatsächlich hier. Ronald B. Tobias heißt der gute Mann. Für YouTube halte ich es mal kurz in die Kamera. Genau, da ist es.
Okay, sehr schön.
Also sieht schon ein bisschen älter aus, aber ist immer noch relevant.
Die klassischen Geschichten sind ja zeitlos, das ist ja das Schöne. Also heute geht es um einen dieser Masterplots, den der gute Ronald vorgestellt hat in seinem Buch, das wir auch noch verlinken. Und zwar geht es heute um die Metamorphose. Und das ist, das Erste, woran ich gedacht habe, ist die Verwandlung von Kafka. Weil das ist so eine der klassischen Geschichten. Werde jetzt aber mal ganz kurz zusammenfassen, was denn ein Metamorphosenplot beinhaltet und was das so grob ist. Also im Grunde geht es, wie der Name schon sagt, darum, dass ein Protagonist, eine Protagonistin eine Verwandlung durchgeht, beziehungsweise schon eine Verwandlung durchgegangen ist, auf Basis von, häufig oder meistens auf Basis von einem Fluch, der verhängt wurde wegen irgendeiner Fehltat oder einem Charakterfehler oder irgendwas, wo die Figur dann selber dran schuld ist. Und dann geht es darum, dass diese Figur im Laufe des Plots unter diesem Fluch leidet und dann im Endeffekt auch von diesem Fluch erlöst wird. Entweder halt, indem der Fluch gehoben wird und alles wieder schön ist, oder halt, indem die Figur stirbt. Das jetzt mal so ganz, ganz grob umrissen.
Total lustig. Ich dachte bei Metamorphose, als ich das zuerst gelesen habe, tatsächlich erstmal an Entwicklung. Unsere Figuren sollen sich entwickeln. Also ich habe tatsächlich gar nicht an die physische Verwandlung gedacht. Aber es geht in der Metamorphose tatsächlich um eine physische Verwandlung. Also nicht darum, dass sich ein Charakter geistig irgendwohin entwickelt, sondern dass er sich in einen Werwolf verwandelt oder in einen Vampir. Das war der Moment, wo ich dachte, deswegen hat Yves sich die Metamorphose als Thema ausgesucht.
Ja, ich hatte tatsächlich nicht an Vampire gedacht in dem Moment, obwohl ich mag Vampirgeschichten sehr gerne, aber ich muss sagen, jetzt wo ich mir diese Plotstruktur so durchgelesen habe, finde ich gerade die Metamorphose-Vampirgeschichten eher langweilig, weil da geht es dann darum, dass sie halt dann so durch die Gegend laufen und dann irgendwie so mächtig sind und sind super leiden, weil die eigentlich sterben wollen. Und das ist dann so, es ist so dieses Anne Rice-Phänomen, so alle leiden. Und alles ist schlecht. Und,
Ich
liebe Anne Rice, aber das war dann irgendwann doch etwas viel für mich.
Was ich total spannend finde, ist, wie aktuell diese Geschichte immer noch ist. Nach so vielen langen Jahren, also im Prinzip hier schon Jahrhunderten. Das fängt ja bei Märchen an, Gebrüder Grimm, Froschkönig zum Beispiel. Also da gibt es ja ganz, ganz viele, wo die Figuren sich verwandeln. Dann hat man halt irgendwie diese Vampir- und Werwolfsgeschichten, zum Beispiel Dracula, was ja auch schon ein bisschen was älter ist. Und aber auch heute noch total aktuell, zum Beispiel mit diesen ganzen Comic-Geschichten, Batman, Spider-Man. Ich meine, in allen verwandeln sich die Helden irgendwie.
Ja, ich frage mich gerade, aber es sind nicht ausschließlich Metamorphose-Geschichten. Also was bei der Metamorphose jetzt mit drin stand in dem Kapitel, war, dass es häufig darum geht, dass auch die Verwandlung in Tiere stattfindet. Aber jetzt nicht willkürlich, weil irgendwie die Autoren denken, hey, super cool, ich mag Pferde. Und mein Protagonist ist jetzt ein Pferd. Nein, es geht darum, dass dadurch immer auch irgendwo die animalische Seite des Menschen beleuchtet wird. Also sind immer noch Geschichten über Menschen und über Aspekte der menschlichen Erfahrung, die dann halt herausgekehrt werden in diesem animalischen.
Letztendlich, ganz ursprünglich, geht es halt um Gut und Böse. Also um sozusagen diese tierische Seite, ein Vergehen, einen Fluch, der verhängt wird, irgendwas, weswegen man sich quasi weswegen man zum Tier wird, also quasi in eine untere Ebene, weil man halt was Böses gemacht hat und muss dann irgendwie die Erlösung finden durch was sehr Gutes, meistens tatsächlich durch die Liebe. Ach ja, aber was halt quasi so inhärent für das wahre Gute steht. Also es ist letztendlich gut gegen Böse, wie so viele Geschichten.
Ja, genau. Wobei die Liebe jetzt hier nicht unbedingt die romantische Liebe sein muss, sondern kann auch Liebe zwischen Elternteil und Kind sein oder zwischen Geschwistern. Mir fällt da Frozen ein. Ich weiß gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ist Frozen eine Metamorphosis-Geschichte?
Irgendwie. Ja, zumindest nicht in ein Tier.
Nee, das stimmt. Aber was ich auch spannend fand, ist, dass es halt gegenüber diesem Protagonisten, der immer dann irgendeine Metamorphose durchgeht, gibt es auch einen Antagonisten oder eine Antagonistin. Er spricht sehr viel von Antagonistinnen und Protagonisten, ja. Die dann halt so das Gegengewicht bilden, die dann also so ja, was ist das deutsche Wort für Virtue? So halt so die Werte leben, die dann so selbstlos sind und halt das Gegenteil von dem darstellen, was den metamorphosierten Charakter überhaupt erst in seinen Fluch getrieben hat. Und dann im Endeffekt auch den Katalysator dafür darstellt, dass er seinen Fluch überwindet.
Ich finde, diese ganze Geschichte hat einen sehr stark wertenden Aspekt. Also allein dadurch, dass man eben dieses Animalische letztendlich unsere Basic Instincts, unsere Grundbedürfnisse und so, als was Böses, als was Negatives darstellt.
Mhm. Es wirkt sehr staubig.
Und dann halt irgendwie so diese reine Liebe als das Gute. Und also es fällt auch der Satz, Love can salvage us from our basic instincts. Die Liebe rettet uns vor unseren irgendwie animalischen Instinkten letztendlich. Und ich mir schon so dachte, ja, das ist aus einer anderen Zeit gefallen so ein bisschen.
Obwohl, als er dann über die Verwandlung von Kafka gesprochen hat, meinte er, dass, ich weiß gar nicht, was genau der Ausdruck war, ich habe es mir aufgeschrieben, dass Gregor Samsa sich verwandelt wegen seiner bedeutungslosen Existenz. Also das ist auch so ein bisschen, das finde ich ein sehr modernes Thema, the daily grind. So, ich muss morgens immer hin und dann falle ich abends ins Bett und sowas. Und dass er deswegen dann halt zu einem Insekt wird und sich einfach irgendwie selber so noch eklig findet.
Wobei die Geschichte tatsächlich auch nicht so dem klassischen Plot folgt. Also um mal kurz aufzuklären, was der klassische Plot eigentlich ist. Wir haben drei Phasen, wie eigentlich in jeder Geschichte. Wir haben Anfang, Mitte und Ende. Drei Akte. Wir haben eine Folge zum Dreiakter, wenn ihr nochmal nachhören wollt, was denn eigentlich die drei Teile einer Geschichte sind. Falls es euch entfallen ist gerade. Und in dieser ersten Phase, im ersten Akt haben wir letztendlich das Kennenlernen des Verfluchten. Also wir wissen tatsächlich überhaupt nicht, warum der verflucht ist, aber wir lernen ihn quasi kennen in dieser animalischen Gestalt, kurz vor seiner Erlösung. Und zwar fängt die Geschichte meistens damit an, dass der Antagonist oder die Antagonistin in den meisten Fällen in die Geschichte, in das Leben des Verfluchten tritt, den aber überhaupt nicht leiden kann. Blöd. Und dann haben wir ganz oft so eine Gefangennahme. Ich glaube, ein Standardbeispiel ist tatsächlich die Schöne und das Biest, das eben auch einfach sehr gut sieht, wo das Biest dann die Schöne gefangen nimmt, die Arme. In der zweiten Phase haben wir dann die Entwicklung einer Beziehung irgendeiner Art, wobei die halt noch sehr stark von Ablehnung geprägt ist. Aber die Ablehnung wird immer weicher im Verlaufe der Geschichte und die Antagonistin gewinnt an Kontrolle. Also es ist so ein bisschen eine Achterbahn letztendlich. Meistens gibt es noch einen Fluchtversuch und es gibt Gefühlschaos und ach, alles ist irgendwie durcheinander. Und im letzten Akt haben wir dann eben die Erlösung, die immer greifbarer wird. Und die Erlösung geschieht eben entweder durch zum Beispiel klassisch Liebe oder auch, wenn wir einen Protagonisten haben, der tatsächlich nicht durch Liebe erlöst werden kann, oft auch mit dem Tod. Also dass quasi die Erlösung eines unsterblichen Vampirs zum Beispiel durch den Tod geschieht. Das wären so die drei Phasen. Und da haben wir bei der Verwandlung von Kafka zum Beispiel, uns wird nie erklärt, warum der eigentlich verflucht wurde und ob es überhaupt ein Fluch ist und was da zur Hölle eigentlich passiert ist. Also diese ganze Auflösung und Erlösung fehlt halt in der Geschichte.
Das ist so seltsam, weil Kafka sonst alles erklärt.
Völlig untypisch.
Was ich sagen muss, was mich ein bisschen irritiert hat, jetzt als ich diesen Plot so durchgelesen habe, als ich das ursprünglich gelesen habe, ich habe ja nur gelesen, irgendwie Kapitel 17, Metamorphose, dachte ich, ja, klingt doch super. Und da dachte ich, es geht tatsächlich um diese Metamorphose, um die Veränderung. Aber es geht ja eigentlich viel mehr um den Moment, kurz bevor der Fluch aufgehoben wird, dass wir im ersten Akt dann eingeführt werden, so, was ist denn dieser Fluch und was ist das für eine Person? Und dann kommt ein Antagonist rein, eine Antagonistin, die dann gegen diesen Fluch agiert oder vielleicht diesen Fluch dann aufhebt und im dritten Akt wird der Fluch halt aufgehoben. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Metamorphose, sondern um die Aufhebung der ursprünglichen Metamorphose. Also ins wieder zum Mensch werden oder halt, ja, wieder zur Leiche werden.
Was ich mich tatsächlich auch ein bisschen gefragt habe, also klar, man kann jetzt sagen, es gibt Metamorphe auch in sehr modernen Geschichten, aber mit diesem sehr klassischen Aufbau der Geschichten, der schon fast so ein bisschen märchenhaft anmutet, ist das tatsächlich irgendwie in der Form noch ein Plot, der heute den es heute wirklich gibt oder der heute wirklich seine LeserInnen findet, weil es wirkt halt schon leicht antiquiert, dieses sehr stark Gut gegen Böse. Es gibt einen Fluch, es gibt einen Grund, warum jemand verflucht wird, die Liebe muss ihn retten. Gibt es das oder sind wir tatsächlich in heutigen Geschichten nur noch den Metamorphen, also jemanden, der sich quasi irgendwie verwandelt, ob nun willentlich oder nicht, und wir haben den Rest dieser ganzen Wertung einfach über Bord geworfen und gesagt, nee, wir wollen nur noch Menschen, die sich verwandeln können.
Ich bin super schlecht dabei, Beispiele so from the top of my head in den Raum zu werfen. Das Erste, was mir vorhin eingefallen ist, als du gesagt hast, irgendwie, dass es so antiquiert ist, dass die animalischen Triebe sowas Schlechtes sind, da ist mir Shrek eingefallen. Das ist jetzt kein Metamorphosenplot. Aber naja, da wurde diese Trope mal so ein bisschen umgedreht.
Mir fallen eben auch nur so ganz, ganz alte Geschichten ein. Also halt, klar, diese Märchen halt. Also überhaupt, wenn ich an Liebe als Erlösung denke, muss ich an Märchen denken und halt weniger an aktuelle Werke. Wobei mir in aktuellen Werken halt Twilight schon
Metamorphose. Ja, aber es ist auch keine Metamorphose-Geschichte.
Nee, aber
ich würde es kaum eine Geschichte nennen.
Es gibt einen Metamorph. In der Geschichte, mehrere sogar. Ist es damit schon eine Metamorphose-Geschichte? Ja, ist eine gute Frage.
Jetzt mal, also ich weiß, was Meta heißt und ich weiß, was Morph heißt. Was für eine deutsche Übersetzung wirst du für das Wort Metamorph benutzen?
Verwandler?
Also Meta heißt ja so über, also
ja.
Heißt es über, ich weiß nicht, also ich weiß vom Gefühl her, was Meta heißt. Sollte ich wissen, war Teil meiner Masterarbeit. Aber fällt gerade das Deutsche nicht ein. Also es hat ja irgendwie auch was mit sich selbst zu tun. Also Metaphysik ist ja die Physik der Physik. Und Metasprache ist das Sprechen über die Sprache. Und Metamorphen ist dann das Verwandeln der Verwandlung. Die Verwandlung des Verwandelten.
Naja, aber das würde ja tatsächlich wieder gut zu dem Plot passen, weil wir haben ja, es geht ja um die Rückverwandlung des Verwandelten. Ja. Also die Verwandlung des Verwandelten.
Wenn man sich von dieser Tiersache entfernt, würde ich trotzdem sagen, dass Frozen ganz gut reinpasst. Weil sie hat ja auch diesen Fluch, den sie irgendwie seit ihrer Geburt, glaube ich, hat, dass sie dieses Eis erzeugen kann und das wird dann immer unterdrückt und dann kommt es raus und am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, ich habe es aber gerade auch vergessen, was zwischendurch passiert. Ich weiß noch, wie es endet. Ja, aber das Spannende, wie bei allen Plots oder bei allen Geschichten, ist ja, was sagt das über uns als Mensch aus? Oder was für ein Potenzial hat so eine Geschichte denn, was über uns als Menschen auszusagen? So, warum würde ich als Autorin die Metamorphosengeschichte wählen?
Wenn wir uns nicht benehmen, dann werden wir in einen Grinch verwandelt.
Ja, ich meine, das stimmt.
Ja, ne, also wie gesagt, du hast, also ich finde halt, es ist sehr stark diese Wertung drin, diese alten Werten, diese alten Werte da halt drin, wo es eben ein Teil unserer menschlichen Natur tatsächlich verurteilt wird. Und wenn wir diesen zu stark ausleben, dann werden wir dafür bestraft und müssen halt irgendwie wieder zu einem reineren Selbst finden. Und ich glaube halt, dass das an Aktualität dann doch ein bisschen eingebüßt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also dass so dieses Animalische und das, was uns auch menschlich macht, ich würde es gar nicht unbedingt animalisch nennen, dass das auch zu uns als Menschen gehört und dass es wichtig ist für unsere geistige Gesundheit und für unsere Vielfalt, dass wir das ausleben können, steht außer Frage. Gleichzeitig muss man ja trotzdem, wenn man in einer Gesellschaft leben möchte, doch gewisse Regeln einhalten.
Wohl wahr.
Die einfach so ein Miteinander ermöglichen. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn eine alte Frau mit einer Rose an das Tor deines Schlosses klopft, kennen wir alle, dann sollte man sie vielleicht nicht im Schnee lassen. Finde ich eine ganz gute Lektion.
Ja, ich habe gerade überlegt, naja gut, Mörder werden ab sofort halt einfach in Kakerlaken verwandelt. Also klar, es gibt natürlich Situationen, in denen man sagt, okay, rein animalische Triebe, nee, vielleicht jetzt nicht so gut. Da magst du recht haben.
Das wäre echt, also fände ich super spannend, auch wenn die Folge mal rauskommt und das jemand hört, fände ich super spannend, da mal Beispiele für zu hören. Es kommen bestimmt dann sofort 10 Beispiele, wo ich sage, ja klar.
Ja, schon.
Ich hätte nicht dran gedacht, aber.
Oder wenn euch keins anfällt, ob ihr eine Idee habt, wie man diesen Plot tatsächlich modern schreiben kann, ohne das Gefühl zu haben, man fällt jetzt einfach zu sehr in die Klischeekiste. Lasst uns teilhaben an euren Gedanken.
Das ist jetzt so der Knackpunkt oder der Wendepunkt dieses Podcastes, weil es könnte jetzt noch voll in die Tiefe gehen und 3 Stunden dauern. Oder wir hören jetzt auf, weil wir alles gesagt haben, was man so an der Oberfläche sagen kann.
Da es sich hierbei um eine unserer inzwischen hoffentlich beliebten Mini-Folgen handelt, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle tatsächlich Schluss und lassen euch mal in Ruhe über die Metamorphose nachdenken und ob ihr tatsächlich irgendwie Ideen habt, wie man diesen Plot umsetzen kann und Uns würde natürlich auch interessieren, ob Metamorphosen generell in euren Geschichten eine Rolle spielen und ob euch so ein paar Sachen aus diesem Metamorphosen-Plot bekannt vorkommen, ob ihr die auch umsetzt oder ob ihr euch tatsächlich komplett gegen das klassische Bild entschieden habt. Da sind wir sehr neugierig.
Ich würde jetzt doch noch einen Gedanken hinterher schieben. Mir ist gerade noch einer gekommen. Es war, also diesem ganzen Kapitel war ein Zitat von Mark Twain vorangestellt. Genau, hier von wegen Truth is stranger than fiction.
Why shouldn't truth be stranger than fiction? Fiction after all has to make sense.
Genau, und da fiel dann im ersten Absatz dieses Kapitels auch der Satz, dass Fiktion die Wahrheit offenbart, die die Realität oft verdeckt. Und das finde ich auch was Spannendes. Das ist nämlich, ich bin irgendwann mal über ein Video gestolpert auch, wo es darum ging, was so die Vampirfigur in der Literatur tatsächlich tun kann. Und da war das Argument so ein bisschen, dass der Vampir menschlich genug ist, dass wir uns darin erkennen, aber trotzdem fremd genug, dass er gewisse Dinge tun kann, die wir bei Menschen verurteilen. Mhm. Und es ist so ein Spannungsfeld. Und ich glaube, das ist bei der Metamorphose vielleicht ähnlich, dass halt so diese Ähnlichkeit und die Fremdheit so vereint wird und man sich selbst dann in etwas sehr Fremdem wiedererkennen kann.
Also da machst du ein Riesenfeld auf, weil es ist auch so die Frage, warum lesen wir halt zum Beispiel Horrorgeschichten oder auch Thriller, also Dinge, in denen unseren ProtagonistInnen wirklich schreckliche Dinge passieren, weil wir in unseren Romanfiguren Dinge ausleben können, die wir so natürlich nicht machen würden. Okay, das ist jetzt eine sehr steile These und das klingt jetzt auch viel harscher, als ich das meine. Aber natürlich gibt uns die fiktive Welt dann eine Möglichkeit, halt auch nochmal ganz andere Gedankengänge zu gehen, als die Realität jetzt unbedingt uns geben würde. Das klingt jetzt völlig falsch.
Nee, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also dass quasi so ein fiktives Werk einen sehr sicheren Nährboden dafür gibt, dass man einfach mal spielt. So dieses kindliche Spiel. Das hat, glaube ich, bei Freud war das mal in so einem Essay, wo er gesagt hat, dass der Dichter ja nur das kindliche Spiel fortsetzt. Das fand ich sehr schön.
Das finde ich überhaupt einen sehr schönen Gedanken, mit dem ich die Folge jetzt tatsächlich gerne abschließen würde, weil die viel schöner ist als der Gedanke viel schöner ist als meiner vorher.
Den Gedanken auch. Aber na gut, machen wir hier einen Cut. Wenn noch irgendeine Frage oder Interesse besteht, dann werden wir das sicher mitkriegen und dann können wir ja nochmal eine zweistündige Extra-Folge machen.
Genau. Und denkt über die Metamorphosen nach und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. Macht's gut.